Nochmal schnell die Haare richten, Herr Meier.
Jawohl, immer gern. So, bin da.
Hi.
Grüß dich, Dirk.
Und alles klar?
Ja, wie schon gesagt, also es wird jetzt Zeit, dass der Lockdown ein Ende hat. Ich muss mal zum Friseur. Sonst alles gut soweit, ja.
Ja, ich glaube, die Leute kennen uns schon bald nicht mehr dann, wenn man. Aber das war in den 70er Jahren, war das auch mal modern. Von
gut,
daher.
wir zwei können alles tragen, das ist ja klar.
Die Mode wiederholt sich da mit Sicherheit.
Auf jeden Fall.
Lieber Tobias, vielen Dank, schön, dass du da bist. Du merkst immer, wenn Antenne Pfalz zuschaut, dann bemühe ich mich, astreines Hochdeutsch zu sprechen, weil ich da nämlich ständig irgendwelche wüste Beschimpfungsnachrichten bekomme, dass man mein Pfälzisch nicht verstehen wird.
Das macht gar nichts. Ne? Zeigt deine
Okay,
Verbundenheit zur Region.
ja, richtig, absolut. Und darum geht es ja auch. Da lachen sie, die Antenne Pfalz, da siehst du schon. Darum geht es ja auch heute, um Heimat. Und Dialekt ist mit Sicherheit auch ein Ausdruck von Heimat oder wie man spricht, was man spricht. Und deswegen bist du heute da, deswegen habe ich dich eingeladen, nämlich nicht als Bürgermeister, als Kollege von Hasloch, sondern du bist heute als Landesvorsitzender. Oh, sie arbeitet an ihrem Pfälzisch. Ja, ich glaube, sie hat einen Personal Trainer. Einen Personal Pfälzisch Trainer braucht sie. Also, du bist da als Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen.
Ja, soll ich
Mit
mal
Sicherheit
kümmern
eine.
um den Fell, um den Personal Trainer oder kommt sie ohne uns klar? Wahrscheinlich kommt sie ohne uns klar.
Das weiß ich nicht, keine
Müssen wir mal
Ahnung.
klären beim nächsten Termin. Ja, klar, also ich bin da als Landesvorsitzender des Bundes der Vertriebenen. Da fragt man sich vielleicht erstmal, was ist das eigentlich für eine Truppe und warum
Genau.
ist das eigentlich? Also der Bund der Vertriebenen hat eine relativ lange Geschichte, ist entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Heimatvertriebenen natürlich. Und das ist auch so die Grundlage, wo es eigentlich herkommt. Es gibt da also es untergliedert in unterschiedliche Landsmannschaften. Da gibt es dann beispielsweise die Ostpreußen und die Donauschwaben und die Deutschen aus Ungarn und die Sudetendeutschen und so. Jetzt habe ich ganz viele vergessen. Das wird man mir übel nehmen. Aber diese ganzen Truppen gehören alle dazu. Und dann. Ja, jetzt sag mal, was ist denn das für ein Verband? Also ich meine, wir alle sind uns einig, dass diejenigen, die von damals berichten können, immer weniger werden, weil viele halt eben versterben. Das ist ganz normal. Wir sind also mindestens in der zweiten, eher in der dritten Generation unterwegs. Und das macht die Sache natürlich schwierig, auch die Rechtfertigung des Vereins an sich. Was man jetzt aber nicht vergessen darf, ist, dass es eben nicht nur um Heimatvertriebene geht, sondern es geht auch um die Spätaussiedler. Also der Bund der Vertriebenen vertritt eben auch die Interessen der Deutschen aus Russland oder der Russlanddeutschen, wie man ja eigentlich eher sagt. Das ist ja so der
Was ist
gebräuchliche
richtig?
Begriff.
Wie ist korrekt? Wie sagt man es korrekt?
Korrekt sind es die Deutschen aus Russland.
Okay.
Ja. Oder aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Ja, also das ist auch so eine Formulierung, die man benutzt. Das betrifft aber, was die Spätaussiedler angeht, eben nicht nur die Deutschen aus Russland, sondern es trifft eben auch die Siebenbürger Sachsen beispielsweise. Das sind also
Rumänen,
die
ne?
Bürger, genau,
Was?
das ist rumänisches Gebiet, die eben auch nach dem Ende des Kalten Kriegs dann nach Deutschland gekommen sind. Die sind eben auch dabei. Und insofern sollte man diesen Verband, den wir da gemeinsam vertreten als Landesvorstand, sollte man den nicht unterschätzen. Denn wir gehen im Moment davon aus, so die Zahlen derjenigen, die wir vertreten, die kann man natürlich nicht so einfach fassen. Also das ist nicht jeder Mitglied bei uns, das ist auch klar. Aber wir vertreten am Ende mindestens 150.000 Russlanddeutsche, die in den 90er Jahren und danach nach Rheinland-Pfalz gekommen sind. Das sind Zahlen, die wir auch belegen können. Und
Okay.
wir gehen davon aus, dass die sich in, das sagen wir mal, dass die sich durchschnittlich zwei Kinder haben. Insofern kann man die Zahl mindestens verdoppeln, eher verdreifachen. Und dann reden wir zusammen mit den Heimatvertriebenen, die noch dazukommen, irgendwie um eine Bevölkerungsgruppe so im Raum ungefähr 400.000, 500.000 Menschen, die wir vertreten. Das ist unser Anspruch. Und das ist am Ende 10% der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz. Insofern ist das schon eine Gruppe. Natürlich erreichen wir da nicht jeden Einzelnen von, aber das Thema, für das wir uns einsetzen, ist wichtig und ist auch sehr aktuell.
Und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass sie sich eigentlich zu dem Kreis zählen könnten, weil man vielleicht seine Wurzeln hat, man sicher noch im Sinn, wo sind so die Großeltern her. Aber ich hätte mich zum Beispiel, also ich habe es auch nur bei einem Treffen, wo wir mal waren, bei einer Veranstaltung von den Donaudeutschen in Haslach, die zählen ja auch dazu, dann zu den Vertriebenen. Da war dann tatsächlich auch jemand aus dem Sudetenland und der hat mir gesagt, dass also mein Großvater, der kam aus dem Sudetenland, dass ich dann quasi mit dazu zähle als Sudetendeutscher und könnte mich dann dort in diesem Verband quasi auch beheimatet fühlen. Und ich glaube, das ist ganz vielen Leuten überhaupt nicht bewusst. Die Pfalz an sich ist ja ein Einwandererland, mehr in ganz vielen großen Kriegen in der Geschichte. Wurde die Pfalz mal entvölkert und es kamen von überall her die Leute wieder. Und so her sind wir ja so ohnehin ein zusammengewürfelter Haufen, der sich natürlich sicher gut, sehr, sehr gut gefunden hat. Und das ist auch wichtig, dass sich die Leute damals zusammengefunden haben und vernetzt haben. Aber es ist fast niemand bewusst, wo man herkommt, beziehungsweise die Wurzeln, die werden so nicht wirklich gepflegt. Also ich hatte in der Vergangenheit nicht wirklich was mit dem Sudetenland zu tun.
Ja, also ich meine, das genau, ich glaube, da hat halt jeder, da sind wir dann auch so ein bisschen beim Thema. Heimat ist natürlich ein Thema, das jeder auch anders angeht. Und natürlich wird das ein Stück weit auch in frühester Kindheit und Jugend mit implementiert. Also auch natürlich in die Sozialisation, in das, was Einstellung und Identität ausmacht. Insofern würde ich ich sage mal, den Fehler weniger bei dir sehen, dass du da keinen so rechten Bezug hast, sondern natürlich ist es dann eben auch wichtig, diese Traditionen dann eben auch weiterzugeben an die nächste Generation, weil wenn man das natürlich nicht macht, ist es weg. Ja, dann kommt da auch nichts mehr. Da gibt es eben solche und solche. Und doch tauchen dann viele auch wieder auf, die sagen, ja, das ist ein Thema, das mich bewegt. Und dann auch begreifen und sagen, ja, ich möchte auch mal sehen, wo meine Großeltern gelebt haben, wo ich irgendwie, wenn man es dann durchgeht, eben auch irgendwie eine Heimat habe oder eine Wurzel habe, die zu mir gehört und die ich auch nicht einfach abstreifen kann. Und da gibt es halt unterschiedliche Zugänge, wie man das macht. Und die einen machen es so, die anderen machen es anders. Und das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Also,
Das wollte ich gerade fragen. Also
genau.
Wurzel und Heimat schließt sich ja nicht gegenseitig aus, bedingt aber auch einander nicht unbedingt, oder? Also ich muss nicht
Nee.
da mich heimisch fühlen, wo meine Wurzeln sind.
Genau, das ist wahr. Also ich muss nicht, ich kann aber. Ja, also es gibt auch viele, die unterschiedliche Heimaten für sich erkennen können. Also ist immer die Frage, wie definiert man denn Heimat? Ja, und Heimat hat ja meistens einen Bezug irgendwie, also da ist eine Beziehung zwischen irgendeinem gewissen Raum, also einem Ort oder einem Haus oder einer Region und eben einem Menschen. Und dann kann es eben auch sein, dass man unterschiedliche Heimaten hat und die in sich vereint. Ja, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich fühle mich in Hasloch sehr heimisch. Das ist, wenn man so will, meine neue Heimat. Ich bin jetzt seit 5, 6 Jahren in Hasloch. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Und natürlich ist meine hessische Heimat, aus der ich ursprünglich komme, auch meine Heimat. Und letztlich ist natürlich auch da, wo ich herkomme, wo meine Familie auch ihre Wurzeln hat, wo ich auch natürlich selbst schon war, mit meinen Kindern auch gewesen bin, das ist natürlich auch Heimat. Und das macht dann so eine Identität aus, die halt eben, die man halt so mitnimmt und versucht halt eben auch an die Kinder weiterzugeben. Und umso mehr.
Was bist jetzt du? Bist du Hesse oder Pelzer?
Also meine Kinder sind Pelser auf jeden Fall. Ja. Ich gebe mir große Mühe, das auch zu sein. Aber ich glaub, das muss man diejenigen fragen, die jeden Tag mit mir zu tun haben. Ja, also von daher, ich gebe mir große Mühe, auch Pelzer zu sein, denn es bedeutet ja auch, das ist immer ja beim nächsten Gedanken, der auch wichtig ist, Heimat, also eine neue Form der Heimat. Klar, das erfordert die Eigenaktivität desjenigen, der in die neue Heimat sozusagen aufgenommen werden will, der neue Heimat finden will.
Der
Und
muss
das
aber
eine.
auch offene Arme finden. Der
Genau,
muss
das ist
offene
der
Arme finden,
Punkt.
wo er hingeht.
Genau, das ist der Punkt. Also ich meine, das bedingt sich einander, aber ich muss eben auch die Eigeninitiative ergreifen. Und da kann man vielleicht auch eine kleine Brücke schlagen zu den Migrationsproblematiken, die wir ja in der heutigen Zeit eigentlich haben, wo man genau das sieht. Also diejenigen sind sehr erfolgreich, die eben sehr früh auch sich auf die Reise machen in unsere Gesellschaft, die Sprache lernen, sich mit den Gegebenheiten hier anfreunden. Und dann gibt es eben andere, die bleiben eher für sich. Und die haben natürlich große Probleme bei der Integration. Das muss man halt eben konstatieren und festhalten. Das ist
Und
einfach so.
die können dann vermutlich auch hier in dem Raum das Heimat nicht finden, so wie du es eben beschrieben hast. Also das gehört ja, der Raum gehört ja zu der Heimat genauso dazu, wie es die Menschen um einen herum gehört. Die Familie gehört zu der Heimat dazu, die Freunde gehören zu der Heimat dazu. Da gibt es mit Sicherheit austauschbare Variablen, die das definieren, aber auch fixe Variablen, die zu dem Heimatbegriff gehören, ne?
Auf jeden
Also
Fall.
für mich wäre es tatsächlich, ich bin hier in Muschbach nicht geboren, aber hier aufgewachsen, ich könnte hier nicht weg. Das hat mich schon immer in beruflicher Hinsicht beschränkt, tatsächlich, als ich Polizeibeamter wurde. Aber ich könnte hier nicht weg, würde ich krank werden. Also ich muss Weibi ziehen, ich muss in dem Dorf bleiben, in dem ich gewachsen bin. Da bringt man mich auch wirklich nimmer weg hier. Und das ist so ein Gefühl einfach, was einem vielleicht auch beschränkt, ein Stück weit. Aber es ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man irgendwo weg ist und die Sehnsucht zu haben, wieder heimzukommen, ist da ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man dann wieder heimkommt.
Genau, das ist der Punkt. Also ich meine, und da gehören eben viele unterschiedliche Komponenten dazu. Es gibt natürlich, uns beschäftigt das Thema als Verband natürlich sehr stark und immer wieder beschäftigen wir uns damit auch intensiv. Was bedeutet das? Was bedingt das eigentlich alles? Und es ist natürlich, ich wage jetzt mal die These, ich kann die empirisch, wissenschaftlich in der Form jetzt nicht belegen. Aber ich glaube, dass beispielsweise, wenn man jetzt die Migrationsprozesse in Deutschland der letzten 20, 30 Jahre, 40 Jahre sieht, dann wird es so sein, dass es vor allen Dingen auch diejenigen leichter haben, die, sagen wir mal, im Kulturellen, also auch im Religiösen mit uns mehr Gemeinsamkeiten haben als eben andere. Ich glaube, das ist zum Beispiel jetzt für italienische Migranten, für Spanier ist das einfacher, weil sie eine religiöse Heimat zumindest schon mal mitbringen, die sie mit der Region, in der sie jetzt sind, eben verbindet. Und das ist eben für andere dann schwieriger. Und deswegen ist der Schritt dann auch schwieriger, sich integrieren zu können. Das ist schon auch wahr. Das ist ja auch kein Selbstläufer. Aber wie du schon sagst, es geht darum, dass man eigene Initiative zeigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die neue Heimat, diejenigen, die aufnehmen, eben auch bereit sind für diese Offenheit. Das eine bedingt das andere. Und wie gesagt, das ist kein Selbstläufer. Man muss da natürlich bereit sein, sich einzubringen.
Aber das ist unser Pelzer naturell, glaube ich, von Vorteil, dass wir immer an der Bierzeltgarnitur auf dem Weihfest haben wir immer einen Platz frei an unserem Tisch, wenn sich derjenige benehmen kann. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und dann sind wir wirklich auch bereit, der Pfälzer an sich, alles und jeden mit offenen Armen zu empfangen und auch teilhaben zu lassen an dieser Heimat, an der neuen Heimat. Ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die so denken. Gott sei Dank, das ist nämlich eine großartige Einstellung, die danach dazu führt, dass Leute hierher kommen und unsere Heimat dann tatsächlich, wenn sie sich benehmen, auch bereichern.
Genau, das ist der Punkt. Und ich kann das nur unterstreichen. Ich bin jetzt jemand, der diesen Prozess durchlebt hat und kann das eigentlich nur bestätigen. Also ich habe nicht einen Moment lang bereut, hier in die Pfalz zu gehen. Und ich bin sehr gerne hier. Und klar, ich sehe sehr viel auch von Rheinland-Pfalz durch diese Tätigkeit als Landesvorsitzender. Das ist schon wahr, aber es ist dann schön, nach Hasloch zurückzukommen und daheim zu sein.
Ja, also es ist auch ganz interessant. Ich hatte ja in der Story-Ankündigung für unser Insta-Live heute Abend, hatte ich ja abgefragt, Kopf- oder Herzenssache, das war ja auch der Untertitel von dem Insta-Live. Und es haben sich tatsächlich 95% haben sich dafür entschieden, dass es eine Herzenssache ist. Also 95% ist eine klare Aussage, würde ich jetzt sagen. Wie würdest du definieren, Kopf- oder was kann man eigentlich Heimat per Kopf mit Verstand definieren? Ich glaube es fast nicht. Also für mich wäre es auch eine
Nee,
Herzenssache.
für mich auch. Also das kann man schwer beschreiben. Es gibt ja so Gefühle, die man eben nicht in Worte fassen kann. Dazu gehört auch übrigens der Begriff Liebe. Ja, das ist auch was, das kann man nicht so gut fassen. Ja. Das sage ich jetzt als
Deswegen
alter.
kombiniert man die zwei ja auch so gern, die
Ja,
Heimatliebe.
genau. Das sage ich jetzt als alter Standesbeamter. Das ist nämlich dasselbe in Grün. Das ist auch was, was man eigentlich nicht gut in Worte fassen kann. Und so ist es eben auch mit Heimat. Und wenn man sich mit dem Heimatbegriff, mit der Definition ein bisschen näher beschäftigt, dann sieht man auch, wie kommt. Also es gibt natürlich Versuche, da das irgendwie wissenschaftlich auseinanderzuleben und daraus eine Kopfsache zu machen. Aber dies natürlich, das ist ganz schwierig. Was man halt auch, wenn man so ein bisschen den Blick nochmal wirft auf diesen Bund der Vertriebenen, was für uns natürlich auch ein Thema ist und das ist schon auch wichtig und bedeutsam. Es gibt ja weiterhin diese deutschen Minderheiten auch in diesen Gebieten, aus denen die Heimatvertriebenen stammen. Übrigens auch deutsche Minderheiten in Russland und auch in Siebenbürgen. Die gibt es ja weiterhin. Und insofern verstehen wir uns natürlich auch als diejenigen, die die kurzen Wege auch oder die Mittler auch sind zwischen der Bundesrepublik, also dem Kernland und den deutschen Minderheiten eben im Ausland. Und diese Rolle
Funktioniert das
nehmen.
gut, der Kontakt? Also findet da regelmäßiger Austausch statt mit Verbänden dort? Oder gibt es ein Pendant quasi zum Rheinland-Pfälzischen Landesverband dort in den jeweiligen Gebieten, wo noch deutsche Minderheiten leben?
Ja, also der Franzose sagt, comme ci, comme ça. Es ist so, dass ich nehme mal das Land Baden-Württemberg. Das ist aus meiner Sicht ein Land, das da wirklich Vorbildcharakter hat und wo das nicht nur eben eine Aufgabe ist, die der Bund der Vertriebenen wahrnimmt, sondern eben auch das Land Baden-Württemberg. Das Land Baden-Württemberg arbeitet sehr eng zusammen mit den sogenannten Donauschwaben und mit den Deutschen aus Ungarn. Also es gibt zum Beispiel eine Schule, die ich jetzt aufgrund meiner Herkunft aus Südungarn eben sehr gut kenne, eine deutsche Schule, die quasi gänzlich aus Mitteln auch des Landes Baden-Württemberg bestritten wurde in der Vergangenheit, eine Stiftung angelegt wurde und aus dieser Stiftung finanziert sich jetzt diese Schule im Prinzip. Es gibt natürlich noch andere Fördertöpfe, also da gibt es
Weil
eine sehr.
viele der dort Ansässigen dann ursprünglich aus Baden-Württemberg sind, oder kann man das so nicht sagen?
Ja, doch, das kann man schon so sagen, das kann man so runterbrechen. Also wir gehen davon aus, dass gerade die Ungarndeutschen in der Hauptsache so Pfälzisch, nördliches Bayern, also so Franken, diese Gegend und eben auch aus Baden-Württemberg kommen. Wobei man sagt, es geht immer darum, also diese Reise der Ungarndeutschen beginnt eigentlich immer in Ulm, indem sie die sogenannte Ulmer Schachtel besteigen. Das ist also so ein Schiff oder so ein Auswandererschiff, das dann in Ulm in die Donau gesetzt wurde. Und dann ist man quasi mit der Ulmer Schachtel die ganze Donau runtergefahren, bis man eben in Ungarn war. Also um diese Ulmer
Okay.
Schachtel dreht sich am Ende auch alles. Und das Land Baden-Württemberg ist da also aus meiner Sicht ein großer Vorreiter. Das Land Bayern geht ein bisschen einen anderen Weg. Da sieht man das. Also aus meiner Sicht sieht man das nicht so, wobei die Unterstützung sehr groß ist. Die sind sehr eng mit den Sudetendeutschen unterwegs. Und es ist ja zum Beispiel so, dass das Land Rheinland-Pfalz mit der Woiwodschaft Oppeln, also Opole in Polen, eine Partnerschaft hat. Opole oder Oppeln ist ja in Schlesien
Sudetenland.
gelegen.
Ah, ist.
Genau, das ist Schlesien. Und eigentlich könnte man dort ähnliche Strukturen auch aufbauen und auch die Unterstützung der dort lebenden deutschen Minderheit, die es gibt, die sind auch gut organisiert, sind auch sogar mit eigenen Listen in den polnischen Parlamenten vertreten, also in den
Okay.
Regionalparlamenten und sogar, also jetzt nicht klein vertreten, sondern sogar recht gut und sehr groß. Da könnte man natürlich die Unterstützung auch noch deutlich ausbauen und eben auch im Hinblick auf Schulen, auf
Könnte man das aber nicht,
Kulturprojekte.
könnte man da aber nicht seitens des Herkunftsstaats denken, oh, wenn sich jetzt die Bundesrepublik hier engagiert und die engagieren sich bei uns politisch, dass das ja als eine Art Eingriff in das Innere des Landes gesehen werden könnte.
Das
Also ich
könnte
meine,
man.
darüber sind wir Gott sei Dank weit weg, wenn wir jetzt uns mitten in Europa bewegen, dass man solche nationalstaatlichen Übergriffe, glaube ich, direkt am Himmel schweben sieht, wenn so irgendwas passiert. Aber ich glaube, der Gedanke bei vielen Älteren könnte doch noch da sein, oder?
Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die man schon betrachten muss. Insofern muss man das natürlich gut vorbereiten, aber die Erfahrungen in Ungarn zeigen eigentlich, dass das gelingt. Also der ungarischen Minderheit ist es ja, der deutschen Minderheit in Ungarn so, der deutschen Minderheit in Ungarn ist es bei der letzten Parlamentswahl erstmals gelungen, einen Sitz im ungarischen Parlament einzunehmen.
Okay.
Und dieser Sitz, das ist schon wirklich, sagen wir mal, was ganz Besonderes, eine große Hürde, die man da genommen hat. Und diese Zusammenarbeit funktioniert eigentlich auch sehr gut. Es zeigt aber eben auch, es gibt eine deutsche Minderheit in Ungarn, an dem Beispiel. Und die hat natürlich auch einen gewissen Einfluss, eine gewisse Anhängerschaft und auch ein gewisses Recht natürlich, versorgt zu werden oder sich auch um deren Interessen zu kümmern.
Ja, klar.
Also ich meine, auf die Idee würde jetzt, wenn man sagt, da ist jetzt eine Deutsch-Türkin in Landtag gewählt worden oder so, dann ist das ja auch begrüßenswert, weil natürlich muss auch diese Bevölkerungsschicht, diese bestimmte Gruppe auch abgebildet sein. So sollen ja Parlamente auch sein, dass aus allen Schichten, aus allen Strukturen, aus jedweden Hintergrund Leute dabei sind. Und insofern ist das auch für Polen jetzt nichts, wo man sagt, das ist völlig ausgeschlossen. Und deswegen würde ich mir eigentlich auch vom Land Rheinland-Pfalz eben da mehr Engagement wünschen an der Stelle, weil ich denke, das ist schon auch lohnenswert, die Minderheiten an der Stelle eben auch ein Stück weit zu unterstützen. Mir ist auch klar, dass das kein Thema ist. Es gibt viele andere Themen, die deutlich wichtiger sind. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist kein Nummer-eins-Thema. Aber umso wichtiger ist es eigentlich, dass eben so ein Bundesland, wie das andere Bundesländer eben auch haben, beispielsweise eben auch einen eigenen Beauftragten für heimatvertriebene Spätaussiedler einrichtet. Das ist auch eine Forderung unseres Verbandes auch an die Politik in Rheinland-Pfalz. Zugegebenermaßen hoffe ich mir an dieser Stelle auch ein Umdenken in Mainz und freue mich darauf, wenn nach dem 14. März möglicherweise eben auch andere Konstellationen regieren und damit solche Dinge auch steuern können. Denn das ist auch eine zentrale Forderung, dass die Heimatvertriebenen, die Spätaussiedler eben auch eine eigene Stimme haben, die eben auch in der Verwaltung drin ist und die eben dann auch gehört wird und sich natürlich auch besonders für die Belange dieser Menschen einsetzen kann. Es ist tatsächlich so, dass auch gerade im Bereich der Spätaussiedler, da ist auch nicht alles rosig. Also es gibt viele Deutsche aus Russland, die diesen Integrationsprozess sehr gut überstanden haben und sich sehr gut etabliert haben. Aber es gibt schon auch Problemfälle, wo man sagen muss, da muss man eigentlich, die muss man noch vielleicht, ich formuliere es mal positiv, stärker mitnehmen auf die Reise.
Ja,
Und
wenn du
da
siehst, genau, wenn wie du sagst, die von politischer Seite her stärker wahrgenommen werden. Und jetzt sagen wir mal so, du bist ja quasi ein guter Netzwerker auf beide Seiten mit deinem verbandlichen Engagement auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bist du ja auch CDU-Mitglied. Und dadurch fällt es ja einfacher, solche Strukturen dann auch mal zur Sprache zu bringen. Und wenn die sich dann wiederum wertschätzt fühlen und merken, ah, tatsächlich, man vergisst uns nicht. Und dann haben die mit Sicherheit auch Interesse dran, jemand, der vielleicht hat, wo noch irgendein Integrationshemmnis besteht an irgendeiner Art und Weise, auch mitzunehmen dann. Und aus dem Inneren raus, so jemand lässt sich ja einfacher überzeugen, als wenn er von außen angesprochen wird, von einer Gruppe, von einer Institution, die sich eigentlich, oder wo er das Gefühl hat, die kümmern sich eigentlich nicht wirklich um mich oder haben mich gar nicht auf dem Schirm oder meine Landsmannschaft gar nicht auf dem Schirm.
genau, also das ist natürlich, deswegen sage ich ja, das ist natürlich unsere Aufgabe, auch diese Leute mitzunehmen. Es gibt auch beispielsweise, das ist halt in der Öffentlichkeit jetzt gar nicht so arg bekannt, also vielleicht für dich auch mal ein Thema, wenn mal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und nicht gerade eine Landtagswahl vor der Tür steht. Es gibt beispielsweise in Neustadt, also in deinem Wahlkreis, eine Migrationsberatungsstelle für Erwachsene, so nennt sie sich, MBE, die sich in der Hauptsache ihr ganzes Angebot im Prinzip an Deutsche aus Russland ausrichtet und dort auch sehr stark frequentiert und nachgefragt wird. Also es gibt diese Anlaufstellen auch schon. Was halt so ein bisschen für uns auch schwierig ist, deswegen ist mir die Abgrenzung einfach nochmal wichtig, ist der Punkt, Man muss Heimatvertriebene und Flüchtlinge. Das ist noch mal, also da muss man bei der Wortwahl genau sein. Das ist ein Begriff, mit dem sich beispielsweise die rheinland-pfälzische Landesregierung sehr schwer tut. Also die wirft das gerne alles in einen Topf, macht einen Deckel drauf. Und das ist natürlich bei den, ich nenne, sag mal, bei den Betroffenen, bei denen, die sich als Heimatvertriebene oder als Spätaussiedler sehen und als Identität das mitbringen, ist das natürlich sehr schwierig, ja, weil sie sich dann immer ein Stück weit natürlich auch falsch verstanden fühlen, ja. Also das ist ja jetzt, das ist ja eine andere Baustelle. Und diese Feinheit, die erwarten, glaube ich, die Betroffenen, wieder in Anführungszeichen gesagt, auch von den politisch Verantwortlichen. Und eigentlich zeugt das ja davon, wenn man da ungenau ist in den Formulierungen und in der Ausführung, dann zeugt das ja eigentlich davon, dass man möglicherweise nicht genug Ahnung davon hat.
Ja, dass man sich mit was
Und
nicht beschäftigt hat, zumindest mal nicht in der
genau.
Tiefe, ja.
Ja, und das ist dann so der Anfang des Rattenschwanzes, wo man sagt, ja, genau da sind dann nämlich am Ende die Probleme.
Ja, weil dadurch Gefahren entstehen. Da macht es den Populisten einfacher. Also die haben sich ja auch tatsächlich im Rheinland-Pfälzischen Landtag oft versucht, hier Dingen anzunehmen und sich dieses Mäntelchen überzulegen. Und ich bin dieses Kümmerer-Mäntelchen, was ihnen Gott sei Dank nicht gelungen ist, aber auch aufgrund dessen, weil denke ich, die Landsmannschaften verstanden haben, dass es hier nicht um irgendein nationalistisches Denken geht, so wie die das vorbrechen, sondern dass es wirklich um dieses Kümmern geht, um dieses Kümmern und um dieses Heimatgeben wieder, nachdem er diese andere Heimat genommen hat. Aber das hat mit nationalstaatlichem Denken überhaupt nichts zu tun, ne?
Das ist genau der Punkt. Also ich denke, für den Bund der Vertriebenen, also ich bin jetzt, ich sag mal, komme aus einer Generation, die auch mit deutschen Ostgrenzen und so, die stehen für mich nicht in Frage. Es gibt ja auch viele, die sagen, was, Bund der Vertriebenen, das ist doch die Truppe da von der Steinbach, die Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze nicht anerkennen will und so. Also da bin ich weit weg von diesen Ausführungen, da komme ich einfach aus einer ganz anderen Generation. Das spielt für mich eigentlich überhaupt keine Rolle. Für die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler ist der Begriff Europa natürlich auch eine besondere Chance, weil es bedeutet natürlich auch, indem wir Nationalstaatlichkeiten, klar, wir behalten die bei, aber indem wir die Durchgänge einfacher machen, die Durchlässigkeit vereinfachen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, beispielsweise eben auch Angehörigen der deutschen Minderheit völlig unproblematisch, weil wir in Europa sind, die Möglichkeit geben, an der deutschen Hochschule zu studieren, beispielsweise. Oder auch andersrum. Es gibt ja auch deutsche Universitäten im Ausland, beispielsweise in Budapest, wo man sagt, ja, da kann man natürlich auch hingehen und dort studieren, als Deutscher oder als Deutschsprachiger. Das ist natürlich eine große Chance, dieses Europa, auch gerade für die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler. Und das sind wir im Moment auch, das ist ein Prozess, in dem wir uns im Moment auch als Verband stellen müssen. Also Bernd Fabricius, der Präsident des Bundes der Vertriebenen auf Bundesebene, ist ja auch eben der Beauftragte der Bundesregierung für die Heimatvertriebenen Spätaussiedler. Und das hat sich eigentlich auch bewährt und er führt eigentlich den Verband auch in eine neue Richtung. Also wie gesagt, es gibt natürlich, vereinzelt findet man auch noch irgendjemanden, der Meinung ist, Ostpreußen, da müsste man nochmal drüber sprechen, ob das jetzt wieder deutsch wird oder nicht. Das sind aber alles Themen, da muss man dann genau auf die Generation gucken. Ich sage eigentlich immer, mich interessiert als erstes, wenn ich sowas höre, wie alt sind die Leute? Ja, also das ist so der erste Punkt, über den man da eigentlich sprechen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt,
Ja, die Christine Schneider hat ja auch zugeschaut, habe ich gesehen. Gab es schon zweimal einen Daumen hoch. Also die Mitglied vom Europaparlament, auch von der CDU, freut mich, dass sie da war, dass sie heute sich das auch angeschaut hat. Aber auch da ist ja der Kontakt gut. Und ich glaube, vielleicht kann man sowas nochmal intensivieren, gerade was die Vertriebenen angeht, dass man wirklich sich mittlerweile als ja doch in Europa heimisch fühlt dann. Und dass die Heimat als allererstes mal wirklich Europa ist, wegen unserem gemeinschaftlichen Bekenntnis zu vielen Dingen. Und da gehören auch die Europaparlamentarier dazu, wenn man die mitnimmt. Und ich glaube auch, dass die Vertriebenen, du hast ja beschrieben, dass die solchen Gedankenspielen gegenüber sehr offen sind, dass da kein nationalstaatliches Denken mehr oder in der Masse der jungen Leute, wenn ich sehe, wie viel da engagiert sind, auch gerade die Donaudeutsche sind in Hasloch ein Paradebeispiel dafür, wie man sich ganz toll in eine Gemeinschaft integrieren kann, wie man auch nach außen hin symbolisieren kann, wir sind da, wir engagieren uns fürs Dorf, wir machen was. Die Aktionen, die vielfältigen, sind immer sehr gut besucht. Mit dem Alex Breinicht, der ist ein herausragender Vorsitzender, der das da betreibt. Wirklich kann man an der Stelle wirklich mal wahnsinnig toll loben. Also über die bin ich eigentlich auf den Begriff insgesamt nur gestoßen. Also die Deutschen aus Russland, natürlich, klar. Die kennt man, meine Oma hat einen Lebensgefährten gehabt. Und dann kann man so ein bisschen in die Familien mit reinschauen, wie eng da die Bünde sind. Aber dieses Engagement für die Gemeinschaft, das hat man bei den Donaudeutschen, ist mir das also wunderbar lobenswertes aufgefallen in Hasloch.
Wie gesagt, man kann eben sagen, wir, und damit meine ich den Verband, wir sind Experten für Europa eigentlich, weil wir es in der Regel schon einmal alle irgendwie durchhaben als Familien und diese uns in unterschiedlichen Gebieten eben auch zurechtfinden. Und das ist natürlich ein großer Erfahrungsschatz, den wir halt eben auch einbringen, wenn wir es einbringen dürfen und sollen. Und das ist, den Eindruck habe ich bei der CDU jetzt als CDU-Mitglied, dass ich bin, habe ich schon, dass auch diese besondere Rolle auch gesehen wird und dass man auch gefragt wird, gerade auch von Christian Baldauf. Das will ich allen, die zugucken, auch gern mitgeben. Also bei Christian Baldauf fühle ich auch unsere Themen gut aufgehoben und bei anderen eben weniger gut.
Ich glaube, das war fast schon tatsächlich ein perfekter Schlusssatz. Wir haben uns immer so eine halbe Stunde gesetzt für den Austausch. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst an dieser Stelle?
An dieser Stelle meine
An
ich das
dieser
natürlich.
Stelle.
Nee, ist alles gut. Also ich denke, es war ein interessanter Austausch. Ich möchte mich bedanken für die Einladung, dass wir darüber sprechen konnten und
Ja, sehr
auch
gern.
dieses Thema ein bisschen beleuchten. Und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit in der Zukunft. Drück dir die Daumen. Wie du dir möglicherweise schon denken kannst, hast du meine Stimme. Ich bin darf in Hasloch
Das
wählen.
freut mich.
Wahlkreis und werde natürlich mich auch dafür einsetzen, dass du wieder in den Rheinland-Pfälzischen Landtag einziehst. Das wünsche ich dir sehr und freue mich auch auf die kommenden Wochen und Monate mit dir.
Da freue ich mich auf alle Fälle auch drauf. Ich freue mich auf den Austausch mit dir als Bürgermeister tatsächlich. Aber ich glaube, dieses Bund der Vertriebenen-Geschichte mit seinem großen Blumenstrauß an Möglichkeiten, den wir dann mit Sicherheit haben werden. Der wird auch interessant zu bespielen sein. Tobias, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Einen schönen Abend wünsche ich dir. Ist ja nicht so weit, aber in Corona-Zeiten ist es schon weit weg, Muschbach.
Ja. Aber da kommen auch wieder bessere Zeiten und
Genau.
dann macht man vielleicht sowas, dann kann man es Insta-Live nebeneinander sitzend machen. Da muss man sich gar nicht einladen.
Wow, das wäre ja auch noch
Online.
was.
Ja, das machen wir
Wunderbar.
dann. Erfinden wir neue Formate.
Super.
Alles klar. Sag liebe Grüße zu Hause.
Mache ich gern. Tschüss.
Mach's gut, tschüss.